Liebe Zuhörende, hier ist wieder die Denkfabrik Medizin. Ich bin Ingo Krenz, Internist und Nephrologe aus Hamburg und mir gegenüber sitzt
Andreas Klinge, Internist und Diabetologe auch aus Hamburg.
Und zusammen sind wir die Denkfabrik Medizin.
Genau.
Wir wollen euch heute ein neues Format vorstellen. Und zwar haben wir unter der Rubrik Der Teufel steckt im Detail uns vorgenommen, auch mal relevante Publikationen hier kurz vorzustellen und unsere Meinung dazu zu sagen. Und das ist so ein bisschen anknüpfend an unsere Leitlinienfolge. Da haben wir schon ausführlich darüber gesprochen, dass so manche Leitlinien dazu neigen, immer wieder die Grenzwerte zu verschärfen, ohne dass wir sicher sind, dass das tatsächlich wirklich einen nachhaltigen Effekt für viele Patienten hat. Eine Erweiterung könnte sein, ich habe eine Arbeit aus dem New England Journal rausgesucht, die handelt über die Blutdruckkontrolle bei Typ-2-Diabetikern, ist jetzt gerade am 27.03. in Papierform veröffentlicht worden und vorveröffentlicht worden ist sie im letzten November, weil das Ergebnis für so epochemachend gehalten wurde. Diese Studie heißt Intensive Blood Pressure Control in Patients with Type 2 Diabetes und ist im Prinzip eine Nachfolgestudie zu der ACCORD-Studie, hieß die damals. Die ist 2010 auch im New England Journal veröffentlicht worden und damals war es so, dass die intensiv behandelte Gruppe einen Blutdruck von unter 120 erreichen sollte, systolischen Blutdruck, und die normal behandelte Gruppe einen Blutdruck unter 140. Und damals ist rausgekommen, dass eine Blutdrucksenkung unter 120 bei Typ-2-Diabetikern keine weiteren Endorganschäden verhindert hat im Vergleich zu der Blutgruppe, die dann 133, glaube ich, systolisch erreicht hat. Und das will diese Studie nun nachvollziehen oder eventuell sogar einen neuen Standard setzen. Ich stelle euch die Studie kurz vor. Es ist eine sehr große Studie. Sie kommt aus China. Es sind 12.800 Leute drin, so etwa 6.400 in jeder Gruppe. Ein mittleres Alter war 64. Es waren 45% Frauen, also auch ganz ausgewogen. Der Blutdruck bei Eintritt in die Studie war im Mittel 140-76 unter 1,4 im Schnitt blutdrucksenkenden Medikamenten. Die Diabeteslaufzeit war etwas über 10 Jahre. Die Hochdrucklaufzeit lag so bei 11,6 bis 11,8 Jahre. Es hatten eine Reihe von Patienten kardiovaskuläre Vorerkrankungen. Bekannt war das bei so 22-23%. Und dann gibt es eine Rubrik subklinische kardiovaskuläre Erkrankungen. Da waren zum Beispiel Leute drin, die eine Mikroalbuminurie hatten. Die wurde nochmal dazugerechnet und die war etwa 35%. Also sagen wir, ein ordentlicher Anteil an Patienten, die kardiovaskulär vorerkrankt waren. Und diese Patienten, die waren ziemlich nierengesund. Die hatten eine mittlere Glomerulfiltrationsrate von 88 und hatten im Prinzip keine Proteinurie. Diese Kriterien stimmen ziemlich gut überein mit der ACCORD-Studie, nur dass die ACCORD-Studie damals viel, viel kleiner gewesen ist. Ich glaube, da waren insgesamt 6.000 Patienten drin und hier sind ja doppelt so viele. Das ist die Studie und ich habe mal geguckt, was würdest du sagen, wie würdest du die bewerten, Andreas?
Mich würde erstmal nochmal interessieren, das finde ich, solltest du unbedingt einmal vorlesen oder nochmal sagen, wie bewerten denn die Autoren das? Also was ist deren Botschaft? Weil du hast schon gesagt, sehr schön, die Studie wird als so landbreaking betrachtet.
Das Fazit der Autoren und vor allen Dingen des begleitenden Editorials im New England Journal ist, dass das jetzt hier der neue Standard für die Blutdrucksenkung bei Typ-2-Diabetikern sei. Also es wird erwartet, dass demnächst in den Leitlinien umgesetzt wird, dass Typ-2-Diabetiker einen Blutdruck von unter 120 haben sollen. Also wir werden ja gleich noch dazu kommen, ob wir das für gerechtfertigt halten oder nicht. Aber das war sozusagen das Fazit dieser Studie.
Auch als wir schon drüber gesprochen haben, mein erster Gedanke ist natürlich, also ist das jetzt so evident, dass ich sage, okay, ich muss ab morgen die Blutdruckziele meiner Patienten anpassen. Und deswegen habe ich als erstes mal so ein bisschen den Blick schweifen lassen. Du hast etliche Sachen davon ja auch schon gesagt. Sind das Patienten, also sind das die ich bei mir in der Praxis habe, so im Mittel? Also ich sage mal ehrlich gesagt, wenn meine Patienten im Mittel einen Blutdruck von 140 zu 76 hätten. Ich glaube, meine Patienten haben im Mittel wahrscheinlich doch einen höheren Blutdruck. Wir kamen in der letzten Folge da schon dazu. Und was ich besonders eindrucksvoll finde, ist, sind die asiatische Patienten mit unseren Patienten bei uns vergleichbar in Europa? Mhm. Und wenn ich gucke, der Body Mass Index, der mittlere in den Gruppen hier ist 26. Das ist im Verhältnis viel schlanker, als wir auch sonst in anderen Endpunktstudien sehen. Ich habe mal in diese großen EMPA-REG und also die großen kardiovaskulären Endpunktstudien, da ist der Body Mass Index und da sind ja viele europäische und Patienten aus dem angloamerikanischen Sprachraum drin, ist er 30. Mhm. Also es sind relativ schlankere Leute mit auch ziemlich gutem HbA1c-Wert. Der mittlere HbA1c war 7,6. Also ich glaube, für das Gros meiner Patienten trifft das, bin ich mir nicht so ganz sicher, ob ich das von diesen asiatischen Menschen übertragbar ist für unsere Patienten.
Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass die haben ja einen Eingangsblutdruck von 140/76 und nehmen 1,4 blutdrucksenkende Medikamente im Mittel. Mhm. Dann senken sie den Blutdruck in der Behandlungsgruppe mit Standardblutdrucksenkern, ist nichts Besonderes dabei. Aber letztendlich erreichen Patienten, der ist ja dann ungefähr 121, glaube ich, in der behandelten Gruppe, in der intensiv behandelten Gruppe, die nehmen im Mittel dann 2,1 Medikamente. Guckst du dir die Akkord-Studie an, die ja ganz ähnliches Design hatte, oder sagen wir, die Patientenauswahl war ganz ähnlich, dann ist 2,1 ist die Medikamentenzahl, die Kontrollgruppe nimmt, und die erreicht dann mit einem Blutdruck von 133. Und die Leute, die unter 120, die hatten dann 119,5 oder so, die mussten 3,4 Medikamente einnehmen, um diesen Blutdruck zu erreichen. Und das entspricht viel mehr meiner täglichen Arbeit, dass wenn ich wirklich diesen Blutdruck runterhaben will, dass ich dann auch viel Medikament einsetzen muss. 2,1 mit einem Blutdruck von 120, was sind das für Leute, weißt du? Also
das ist so der Punkt, wo ich überlegen würde, sind diese asiatischen Patienten oder diese chinesischen Patienten wirklich vergleichbar? Jetzt können wir diese Ergebnisse auf unsere Patientinnen und Patienten übertragen.
Ja.
Aber selbst wenn wir das tun, erzähl doch mal, Ingo, das ist ja, wir haben ja beide schon lange gelernt und wissen, dass wenn es so sehr viele Menschen braucht in so einer Studie, dann hat man ja immer so die Überlegung, wie groß ist denn wirklich der Effekt? Eine unserer beiden Lieblingsstudien, also von uns beiden, eine Lieblingsstudie ist die Steno-2-Studie.
Steno-2, ja.
Da sind 2x70 Patienten und die Effekte sind unglaublich hoch mit ganz toller Number Needed to Treat. Wie ist es denn hier? Wir haben 1200 Patienten. 12.000 Patienten.
6,4 pro Gruppe, genau.
Genau. Wie ist denn hier die Number Needed to Treat? Und vor allen Dingen, was war denn der Endpunkt?
Also genau, es gibt einen primären kombinierten Endpunkt und da war drin nicht tödliche Schlaganfälle, nicht tödliche Herzinfarkte, Einweisung oder Behandlung für Herzinsuffizienz und kardiovaskulärer Tod. Das alles wurde zusammengepackt und da kommt tatsächlich eine statistische Signifikanz raus. Und zwar ist die 1,5% ist Unterschied über 4,2 Jahre. Die sind 4,2 Jahre nachbeobachtet worden.
Das ist die absolute Risikoreduktion, die du gerade genannt hast, ne?
1,5% ist die absolute Risikoreduktion. Daraus errechnet sich eine Number Needed to Treat von 65. Das geben sie dir in der Arbeit nicht, die Number Needed to Treat, sondern sie feiern sich dafür, dass der primäre Endpunkt eben signifikant war und finden das eben auch, sagen wir mal, stattlich signifikant. Wenn du dann aber weiter guckst in die sekundären Endpunkte, wo dann alle einzeln aufgeführt sind, also tödlicher und nicht tödlicher Schlaganfall, nicht tödlicher, tödlicher Herzinfarkt und so weiter, dann ist keiner dieser sekundären Endpunkte erreicht statistische Signifikanz. Mhm. Das ist ja immer ein Zeichen dafür, dass der Effekt, den man da gemessen hat, dass der winzig, also sagen wir mal, klein ist. Ne? Mhm. Winzig ist ja gleich eine Wertung, nicht? Also, dass der klein ist, der Effekt.
Ja, und das ist ja, und du hast, also alles hat ja, die Medaille hat ja immer zwei Seiten. Also, wie ist denn das, du hast erzählt sozusagen, der niedrige Blutdruck, der erzielt worden ist, in beiden Gruppen ja niedriger als der Ausgangswert. Wie steht es denn mit Nebenwirkungen dieser Therapie?
Unglaublich. Es kriegen 36% leider in beiden Gruppen, also auch in der nicht intensiv behandelten, die einen Blutdruck von 133 systolisch erreichten, kriegen 36% als schwerwiegend eingestufte Nebenwirkungen. Und schwerwiegend hieß sowas wie lebensbedrohlich oder dass eine Krankenhausaufnahme nötig ist oder dass Folgen zurückgeblieben sind. Und 36%, also 36 von 100 behandelten Leuten kriegen schwerwiegende Nebenwirkungen. Ich meine, das weißt du, das ist ja was, was in der Praxis gar nicht umsetzbar ist, ne? Wenn du sagen musst, okay, 2 von 3,
ja, wollte ich grad sagen, ne?
Die ich so behandle, da muss ich damit rechnen, dass das eine Reklamation wird und die hier gleich wieder im Wartezimmer sitzen oder vielleicht sogar ins Krankenhaus müssen. Das ist ja, sag mal.
Also einer von drei, ne?
Einer von drei?
Einer von drei? 33%?
33%, stimmt, einer von drei.
Einer von drei. Bevor uns jemand schimpft.
Ja, einer von.
Aber das ist schon genug. Ich meine, jeder Dritte.
Das ist ja
eine irre Zahl.
Nee, und das ist immerhin doppelt so hoch, also annähernd doppelt so hoch wie die Number Needed to Treat. Nicht? Ja. Also du musst damit rechnen, dass du auf einen, dem du was Gutes tust, zweien was Schlechtes tust.
Das klingt für mich erstmal als ungünstiger Parameter.
Also das ist in der Risikoabwägung, wenn ich in der Praxis säße und mir überlegen würde, also ne, drücke ich den Blutdruck jetzt noch auf 120 runter, aber ich weiß, dass ich eine 33-prozentige Chance habe, dass das eine Reklamation wird, das würde ich mir überlegen. Dann haben wir uns ja noch eine Abbildung angeguckt, da wo die Subgruppen untersucht sind. Das hast du ja, sag mal, besonders gründlich gemacht.
Ne?
Ja,
das hat mich sehr interessiert und das haben die hier sorgfältig auch gemacht. Also der Punkt ist, glaube ich, die Botschaft ist, dass es waren vordefinierte Subgruppen. Die haben sich also nicht im Nachhinein ausgedacht. Das ist immer so ein bisschen verdächtig, wenn das passiert, weil man denkt, ja, na, schiebt man die Subgruppen, macht man die Subgruppenaufteilung so, damit es günstig ausgeht. Aber da kann man sehr schön sehen, ob sozusagen die Hazard Ratio, ob die sozusagen die 1 kreuzt. Damit kann man also sehen, gibt es wirklich einen Effekt. Man muss mal sagen, die Anzahl derer, es gibt ganz viele Gruppen, für die es keinen guten Effekt gibt. Und es gibt sozusagen ein paar Gruppen, wo man sagt, ja, für diese Patienten hat es einen Effekt. Also es hat einen Effekt für Männer, aber nicht für Frauen. Mhm. Es hat einen Effekt für Menschen, die keine kardiovaskuläre Vorerkrankung haben. Mhm. Es hat einen Effekt für Patienten, die keine Nierenerkrankung haben. Mhm. Und es hat einen Effekt für Patienten, die von Blutdruckwerten von über 144 kommen. Schon in der Gruppe 135 bis 144, also so mittlere, gibt es sozusagen schon keinen, da gibt es fast keinen Effekt mehr. Und bei der Gruppe von unter 135 Start gibt es gar keinen Effekt. Also ein bisschen knüpft es an mich, als ich das gelesen habe, hat es mich sehr erinnert an das, was wir besprochen haben bei der letzten Folge, was wir gesagt haben, je höher jemand außerhalb des Zielbereichs ist, desto größer ist der Effekt. Und das sieht man hier auch nochmal sehr eindrucksvoll. Je niedriger man kommt, gibt es gar keinen Effekt mehr. Und es gilt auch nur für Menschen, also auch mit dem HbA1c gab es eine gewisse Einschränkung. Es gab es für Der Effekt galt für Patienten mit einem HbA1c von ungefähr zwischen 7 und 8, aber nicht unter 7 und auch nicht über 8. Also eine relativ kleine Gruppe. Mhm. Und sie mussten, das kommt auch noch dazu, je kürzer die Diabetesdauer und je kürzer die Bluthochdruckdauer war, desto stärker war der Effekt. Also in meiner Zusammenfassung wäre das so für mich mit dem Blick, kannst du ja mal sagen, ob das auch dein Eindruck ist, es müssen relativ gesunde Leute sein mit wenig Begleiterkrankungen, die noch nicht lange Diabetes und nicht lange Blutdruck haben. Dann, für die könnte man einen Effekt rausholen.
Und nur für Männer.
Dann
lass uns doch mal zusammenfassen, was wäre denn so das Fazit, was wir für die Praxis, also was wollen wir unseren Zuhörenden als Botschaft mitgeben? Sollen jetzt alle Diabetiker, Typ-2-Diabetiker mit den Blutdruckwerten auf unter 120 oder würden wir eher davon abraten?
Also ich glaube, für alle, finde ich, kann man das überhaupt nicht sagen.
Nö, ne?
Gar nicht. Ja. Also das, dieser Zusammenfassungssatz und auch das Editorial, was du gesagt hast, dass sozusagen, das ist jetzt das neue Blutdruckziel für Menschen mit Typ-2-Diabetes, aus unserer Sicht doch auf keinen Fall.
Also ich muss ehrlich sagen, ich bin entsetzt, dass Leute, die kommen ja aus diesem Fach und die haben sich lange mit Bluthochdruck und Diabetes beschäftigt, einfach darüber hinweggegangen wird, dass man eben zwei Leuten Schaden zufügt, wenn man einen Endpunkt verhindern will. Und eine Number Needed to Treat von 65 nur für den kombinierten Endpunkt, ich habe es mal aus Spaß ausgerechnet für Herzinfarkt, da war der Unterschied sehr klein, 425 Number Needed to Treat. Nicht? Also eine Number Needed to Treat von 65 ist ja nun wirklich nicht so, dass man sagt, es wird jedem geholfen, dem man den Blutdruck so senkt.
Nicht? Wenn man das zusammenfasst, was du gesagt hast, ist mehr Medikamente für mehr Nebenwirkungen für einen relativ kleinen klinischen Effekt und das auch nur in der Untergruppe.
In bestimmten Untergruppen.
In bestimmten Untergruppen.
Genau. Nee, also das sollte man sich sehr, sehr gut überlegen. Weißt du, es kommt wieder zurück auf die Frage, die wir schon häufiger hatten, ob da nicht ein täglicher Spaziergang von 20 Minuten sinnvoller wäre, als den Blutdruck noch mit einer Tablette mehr, ne, zu senken.
Ja, und wenn man auf die Nebenwirkungen guckt, ist es ja vielleicht die Frage, ob nicht der Eingangsblutdruck von 140 eigentlich schon das bessere Ziel ist im Verhältnis zu beiden Blutdruckzielen, die in der Studie untersucht worden sind.
Auch die 133er hatten viele Nebenwirkungen.
Ne? Ja.
Okay. Wir haben uns mal eine Arbeit vorgenommen, ne, und hoffen, dass wir euch einen Mehrwert liefern konnten mit unserer Sicht auf die Dinge. Wir werden die neue Kategorie "Der Teufel steckt im Detail" sicherlich noch häufiger bemühen, denn Andreas und ich haben Spaß an solchen Sachen.
Genau, und vielleicht mögt ihr uns unter der Kommentarfunktion entweder bei Spotify oder unter kommentare@denkfabrikmedizin.de einmal sagen, ob euch dieses Format gefällt. Wir würden solche Folgen einfach immer in loser Folge einstreuen, aber unser gutes Konzept der Fallbesprechung, der Kasuistiken, Patientenbeispiele würden wir dadurch natürlich nicht verlassen.
Die kommen wieder.
Die kommen wieder.
Und damit verabschieden wir uns und danke fürs Zuhören. Tschüss.